Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich muss mich jetzt tatsächlich wieder konzentrieren, denn es heißt ja nicht mehr Olympia Countdown, sondern Olympia Update. Und das freut natürlich den Bernd Spickerer. Tag.
Es ist einer der schönsten Tage meines Lebens. Guten Tag, Herr Fetzer.
Der Countdown ist zum Update geworden und ja, wir sprechen über die Olympischen Spiele in diesem Podcast und tun das, weil ihr das Ganze an den Start gebracht habt über startnext.com/olympia-2026. Da habt ihr dafür gesorgt, dass dieses Projekt zustande kommt. Es ist also crowdfinanziert von euch, für euch und ihr könnt bis zum Ende des Turniers weiterhin euch beteiligen über dieses Crowdfunding. startnext.com/olympia-2026. Podcast zu den Spielen der deutschen Mannschaft, Podcast zu diesem Olympiaturnier allgemein, Exklusiv-Content über das aktuelle sportliche Geschehen hinaus, Texte nach jedem Deutschlandspiel bei den Frauen und bei den Männern und. Also danke an alle, die da schon dabei sind und die Aufforderung an alle anderen, sich weiterhin zu beteiligen an diesem Crowdfunding.
Vielen Dank dafür, dass ihr es bisher schon so rege getan habt. Heute mal wieder ein Interview. Denn wir hatten ja letztens Ronja Jeneke, da haben wir über die Entwicklung des Frauen-Eishockeys in Deutschland und weltweit gesprochen und was bei Olympia so drin ist. Wir haben natürlich auch schon über die Männerfee gemacht und heute sprechen wir mal, also auch jemanden, der am Männerturnier teilnimmt, ihr werdet es in der Folgebeschreibung schon gesehen haben, aber wir reden eben mit keinem, der den Schläger in der Hand hat, sondern mit einem Schiedsrichter, mit dem Kollegen Schrader, der ja immerhin auch, ja, ich würde mal sagen, in der DEL so der Beste ist und so das Gesicht der deutschen Eishockey-Schiedsrichter. Und wir haben uns gedacht, fragen wir den doch mal, weil der fährt ja auch noch, der fährt ja auch zur Olympia, also wie läuft das denn eigentlich so aus Schiedsrichtersicht alles?
So sieht's aus. Kein Schläger in der Hand, dafür Schlittschuhe an und natürlich die Pfeife im Mund für dieses Interview, aber nicht. Hallo André Schrader, herzlich willkommen hier im Podcast, grüß dich.
Hallo zusammen, servus Schätzi.
Wir haben gehört von Harold Kreis und Jeff McLeod, dass die Anrufe sehr, sehr schwierig waren bei den Spielerinnen und Spielern, vor allem bei den Spielern natürlich, wenn es Absagen gegeben hat und es natürlich Freude gegeben hat, wenn es Zusagen gegeben hat. Wie war denn das bei dir? Wer hat denn dich angerufen und hat dir gesagt, hey, du bist bei Olympia dabei und wann ist das passiert?
Ja, genau. Die traurigen Nachrichten, die gab es bei uns logischerweise auch. Ich muss ein bisschen ausholen tatsächlich. Der Nominierungsprozess für Mailand, für uns Schiedsrichter, hat 2024 im August gestartet, sprich kurz nach der Weltmeisterschaft in Tschechien, hat der internationale Verband ein Road to Milano-Kader, wie auch bei den Spielern, ins Leben gerufen, der aus 15 Hauptschiedsrichtern und 15 Linienrichtern bestand. Und im Zuge dessen haben wir uns erstmalig in Riga getroffen, hatten da 4 Tage Meeting zusammen, haben einige Dinge besprochen und sind von da aus dann zu den Olympia-Qualifikationsturnieren eben in Riga nach Dänemark und ich selber war in Bratislava in der Slowakei geflogen, haben die Olympiaturniere dort geleitet, die Qualifikationsturniere für Olympia. Und weiter ging es dann mit dem Deutschlandcup. Auch da waren von diesen 15 Schiedsrichtern 3 vertreten. Die anderen 12 sind zu den World Juniors geflogen. Und der finale Test war dann quasi die Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark 2025, wo dann alle 15 und 15 nochmal da waren. Und dann haben wir am 30.06., sprich einen guten Monat nach der Weltmeisterschaft, die Anrufe bekommen, welche 7 Hauptschiedsrichter und welche 6 Linienrichter dabei ist und zwangsläufig welche 8 und welche 8 Hauptschiedsrichter es eben nicht geschafft haben und welche 9 Linienrichter tatsächlich nicht. Also auch da flossen Tränen und viel Freude waren da nah beieinander.
Da muss man sich das wirklich so vorstellen wie bei den Spielern. Also ihr habt quasi so einen größeren Kader und dann werdet ihr wirklich bei jedem Spiel komplett beobachtet, bekommt Feedback und dann gibt es eine Rangliste und die Besten kommen halt mit.
Ja. Genau so läuft es tatsächlich bei uns auch. Genau, wir haben halt über die 3 Turniere quasi, die wir hatten, waren immer die gleichen Coaches da. Die waren auch vorher benannt von der IIHF, die uns halt letztendlich auch in Mailand beobachten. Wir hatten schon teilweise 2 NHL-Coaches dabei von den Schiedsrichtern, die jetzt uns auch in Mailand begleiten und unterstützen werden. Und die haben tatsächlich letztendlich dann die Entscheidung getroffen und gesagt, wer mitfährt und wer eben nicht.
Und auf was wird da so geachtet? Also natürlich sollst du jetzt wahrscheinlich nicht die 2 Riesenfehler machen oder so, aber wird da auch geachtet, wie sprichst du mit den Spielern? Bist du fit? Kannst du laufen? Und also ist so ein allgemeines, so eine allgemeine Übersicht wird da quasi erstellt, ja?
Genau. Wir haben ja quasi Beobachtungsbögen, die dann ausgefüllt werden. Und da geht es über die Fitness, über die läuferischen Fähigkeiten hin zu Hockey-IQ, Stellungsspiel, Regelauslegung, Regelverständnis, die englische Sprache, Auftreten, Persönlichkeit, all sowas wird letztendlich mit in die Beurteilung einbezogen. Und das Wichtigste ist natürlich, sind die Entscheidungen, die wir auf dem Eis treffen. Aber darüber hinaus gibt es halt noch viele weitere Skills, die halt überprüft werden und letztendlich für so eine Nominierung sorgen.
Sag mal ganz ehrlich, wer läuft besser Schlittschuhe? Schiedsrichter oder Linienrichter? Schiedsrichter stehen ja relativ viel, ne? Linienrichter müssen mehr Meter zurücklaufen.
Nee, genau umgekehrt ist es. Also auch da sind wir ja mit Weißhockey jetzt seit ein paar Jahren auch in der DL gechippt unterwegs, wie wir immer gerne sagen. Um einfach mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. Also die Hauptschiedsrichter laufen so zwischen 13 und 15 Kilometer pro Spiel und die Linienrichter bewegen sich so bei 9 bis 11 Kilometer. Genau, das Belastungsprofil ist ein bisschen anders. Die Linienrichter sind ja eher während des Spiels nicht so schnell unterwegs, dafür halt in den Unterbrüchen mit den Sprints zum Tor haben die halt deutlich höhere Spitzen, Icing Pucks, die eingesammelt werden. Da macht der Linienrichter natürlich viele seiner Meter auf hohe Geschwindigkeit. Und bei uns Hauptschiedsrichter ist es natürlich deutlich mehr im Spiel.
Jetzt hast du die Nachricht bekommen, dass du mit dabei bist zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen. Wie war deine Reaktion? Weil es ist ja doch ein sehr, sehr besonderes Turnier, das du da pfeifst.
Ja, genau so tatsächlich. Nach 2014, wo ich als Linienrichter in Sochi dabei sein durfte und die NHL zu Gast war, war das definitiv gleichzeitig der Motivator, das nochmal zu schaffen als Hauptschiedsrichter. Und das ist mir letztendlich Gott sei Dank geglückt. Genau. Ja, daran habe ich extrem hart gearbeitet die letzten 12 Jahre, um das nochmal erreichen zu dürfen, sprich mit der NHL, mit den besten Spielern der Welt auf dem Eis zu stehen. Und das ist mir dieses Jahr geglückt. Und es macht einen unheimlich stolz. Und es gibt natürlich auch viel wieder für die Arbeit, die man investiert hat. Und es freut einen einfach ungemein.
Was ist denn der Unterschied eigentlich? Also natürlich sehen wir alle, das Spiel ist schneller, was in der NHL gespielt wird, also wahrscheinlich auch jetzt bei Olympia. Macht das deine Arbeit auch nochmal wirklich deutlich komplizierter?
Ja, also definitiv. Komplizierter ist immer relativ. Kompliziert kann jedes Spiel sein. Das ist ja immer die Wundertüte, die man hat, wenn man so ein Spiel leitet. Manchmal sind die vermeintlich leichteren Partien auf dem Papier deutlich schwieriger in der Realität als vielleicht die Kracherspiele, wo man denkt, okay, heute werden wir maximal gefordert und dann spielen die Jungs 60 Minuten Eishockey und es passiert nichts. Also das ist ja auch immer, was in unserem Beruf einhergeht. Wir wissen letztendlich nicht, was wir bekommen. Aber natürlich, der große Unterschied wird natürlich das Tempo sein. Und letztendlich auch das Skill-Level ist einfach nochmal ein anderes. Wir haben da 22 Jungs auf dem Eis, die, egal ob erste oder vierte Reihe, mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau spielen können. Und das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied, dass man keinen Leistungsabfall von Reihe zu Reihe hat, sondern dass da wirklich vier Reihen sind, die über 60 Minuten lang bis zum Abpfiff 100% Vollgas geben werden. Und das natürlich auf weltbestem Niveau.
Das ist für dich dann dieses Tempo die größte Herausforderung, das auch mitzugehen, da es einfach auch schnell geht, weil sich die Spieler schnell bewegen, weil sich die Scheibe schnell bewegt und du ja auch umschalten musst im Vergleich zur DL. Das Tempo wird höher sein.
Genau, also das wird unsere Herausforderung sein und unsere Reaktionszeit wird natürlich dadurch kürzer, dass die Spieler schneller sind, sprich es passieren mehr Aktionen in weniger Zeit. Und das ist unsere Herausforderung und da müssen wir halt uns so positionieren, dass man möglichst viel wahrnehmen kann, dass man auch nicht zu viel sich bewegt. Das ist ja auch so eine Sache, wenn man als Schiedsrichter sich zu viel bewegt, kann man sich halt nur auf eine Sache fokussieren und wir versuchen ja schon mehr oder weniger immer das Große und Ganze im Überblick zu behalten, was natürlich nicht geht, aber von daher wird das definitiv die größte Herausforderung sein, ja.
Aber es wird auch nicht die einzige sein, denn wir wissen ja, in der NHL wird anderes Eishockey gespielt, deutlich körperbetonter. Da sind Sachen erlaubt, die jetzt in Deutschland oder auch bei den internationalen Turnieren nicht erlaubt sind. Und wir können uns ja eigentlich jetzt schon alle darauf einstellen, dass es irgendwann im Laufe des Turniers Nordamerikaner geben wird, die sagen, oh Gott, da wird so soft gepfiffen. Also irgendein Check, der in Nordamerika dann als super Open Ice Hit gilt, wird hier vielleicht dann abgepfiffen. Da geht einer raus, da fehlt vielleicht ein entscheidendes Tor, dann gehen die Diskussionen los. Hast du dich da schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es dann heißt, oh Gott, diese europäischen Schiris, die können ja nichts?
Ja, ich meine, das sieht man jedes Jahr bei den World Juniors, glaube ich. Ja. Dass einfach gewisse Diskrepanzen vorhanden sind. Auch da haben wir uns im Zuge der Road to Milano Vorbereitungen darauf konzentriert, haben halt auch deutlich differenziert zwischen Junior Hockey und Senior Hockey und Pro-Level Hockey. Und ja, wir haben einige Videobeispiele, sind wir durchgegangen, haben genau über solche Situationen gesprochen, Open-Ice-Hits, Hits an der Bande, dass wir da eigentlich auf einem Level sein sollten. So groß ist gar nicht die Diskrepanz letztendlich. Das Regelbuch ist mehr oder weniger das Gleiche. Es macht natürlich auch einen großen Unterschied, mit welchem Personal du letztendlich agierst. Und die Jungs, die es gewohnt sind, die nehmen Checks halt auch einfach anders als Jungs, die es vielleicht nicht so gewohnt sind. Von daher glaube ich, wird das gar nicht so ein Riesenthema werden. Aber klar, wenn es dazu kommt, dass eventuell mal eine große Strafe im Raum steht, die hat natürlich extrem Einfluss bei diesem Turnier, weil es einfach so kurz ist. Da, ich sag mal, wenn man eine 5 Minuten in Unterzahl geht auf dem Level, das wird schwer, da noch ein Spiel dann gewinnen zu können. Und von daher sind die Teams eigentlich, denke ich mal, oder damit rechnen wir auch, darauf bedacht, solche Dinge eben zu vermeiden.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch einen anderen Punkt gibt, der Diskussionen gibt. Jetzt haben wir über die Checks gesprochen, aber Goalie-Interference, da gibt es ja schon im europäischen Eishockey und im NHL-Eishockey unterschiedliche Auslegungen. Nach welchen Regeln wird da gepfiffen und werden die Schiedsrichter vorher entsprechend dann gebrieft? Also muss man da ja die NHL-Schiedsrichter, die auch mit dabei sind, briefen oder eher die europäischen Schiedsrichter? Und wie werden auch die Spieler gebrieft? Denn irgendwie muss man sich ja dann auf einen gemeinsamen Nenner einigen.
Genau. Also der größte Unterschied wird letztendlich für uns erstmal sein oder für die meisten europäischen Ligen, dass Goaltender Interference kein Beweisthema mehr ist, die Schiedsrichter überprüfen, sondern wir halt die Coaches Challenge haben. Sprich, die Teams sind am Ende des Tages dafür verantwortlich, ob sie challengen wollen oder nicht. Heißt natürlich, dass wir den bestmöglichsten Call auf dem Eis haben wollen, möchten. Und dafür alles geben, aber dann geht's halt eben nicht wie in der DEL, dass wir Schiedsrichter sagen, okay, wir schauen uns die Situation nochmal an, um sicherzustellen, dass eben keine Torhüterbindung vorlag, sondern das wird in die Hände der Teams gegeben, die halt dann die Gefahr laufen, wenn sie falsch liegen, eine kleine Bankstrafe zu riskieren, also ein Unterzahlspiel. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, von der theoretischen Seite der größte Unterschied. Die Regel an sich ist genauso wie in der NHL bei uns auch. Also die Frage, die sich immer gestellt wird, war der Torhüter in seiner Abwehrreaktion eingeschränkt oder nicht? So, da wird halt differenziert, passiert eine Berührung oder ein Kontakt im Blauen, besteht die Gefahr, dass das Tor aberkannt wird, ist eine Berührung im Weißen, die keine Absicht war. Und Absicht heißt in den meisten Fällen, man würde auch eine Strafe geben für eine Torhüterbehinderung. Ist dann einfach ein normaler Move, wo der Stürmer sich vor dem Torhüter positioniert. Es ist vielleicht ein marginaler Kontakt. Im Weißen ist dieser Kontakt in Ordnung und das Tor wird zählen. Also die Differenzierung ist bei uns gleich. Klar, und dann ist es natürlich, Goaltender Interference ist nicht schwarz und weiß, es ist Judgment. Es ist Interpretationsspielraum. Und sicherlich kann es auch dazu kommen, dass wir Schiedsrichter nicht immer einer Meinung sind. Das ist halt so. Bei Goaltender Interference, wir versuchen anhand einiger Kriterien, die ich ja gerade schon ein bisschen mit euch geteilt habe, versuchen wir natürlich, alle Entscheidungen gleich zu behandeln. Und das wird halt so sein, dass wir in Mailand auch einen Videoconsultant haben und mit dem sind wir dann im Austausch, sprich, es sind dann die beiden Schiedsrichter auf dem Eis plus der Situation Room, der in Mailand sein wird, wo wir uns dann beraten und Argumente austauschen, wie die finale Entscheidung ausfallen soll.
Aber die liegt bei euch, ja? Also ist es immer noch so, dass die Schiedsrichter auf dem Eis entscheiden oder ist das wie jetzt auch teilweise in der Fußball-Bundesliga, dass dann etwas vom VAR selber entschieden wird?
Nee, die finale Entscheidung liegt bei den Schiedsrichtern auf dem Eis. Wir haben wirklich sehr fachkompetentes Personal, die uns im Situation Room unterstützen. Aber die letztendliche Entscheidung, die liegt bei den Schiedsrichtern auf dem Eis.
Wie es im Fußball auch ist, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass sich die Schiedsrichter das anschauen, die treffen.
Genau, es gibt ja so Abseitsentscheidungen, genau, die halt dann vom VAR getroffen werden, das meine ich jetzt.
Wie viel Einfluss hat die NHL dann auf das Reffing bei diesem Turnier? Denn, also klar, Regelwerk gleich bis ähnlich, aber es geht ja auch um Regelauslegung, Judgment Calls, hast du jetzt gerade gesagt. Das ist ja sicherlich das Schwierigste, was du als Schiedsrichter machen kannst, dass du einfach Situationen, du kennst den Regeltext, du musst einfach jetzt in dem Moment das beurteilen, wie lege ich jetzt die Regel aus? Und ich würde trotzdem sagen, dass es da zwischen NHL und IHF schon noch Unterschiede gibt. Also wie viel NHL-Reffing wird das sein und wie viel IHF-Reffing? Oder findet man da den gemeinsamen Nenner?
Dafür haben wir die letzten Monate zusammen gearbeitet. Wir hatten Vorbereitungscamp im August. Da waren wir in Buffalo zusammen mit den NHL-Schiedsrichtern. Und ja, wir versuchen das natürlich zu minimieren. Und ja, ich verstehe das, dass immer wieder der Außenstehende vielleicht sagt, okay, wir haben schon noch riesige Unterschiede zwischen internationalem Hockey und der NHL. Letztendlich, ich weiß nicht, wie es du bewertest, ich frage dich mal umgekehrt, wie fandest du die letzte Weltmeisterschaft im Verhältnis zur NHL, weil die war ja schon sehr vollgepackt mit NHL-Spielern. Ich erinnere mich an mein Viertelfinalspiel Schweden-Kanada, da hatten wir allein 6 NHL-Captains auf dem Eis und ich fand jetzt nicht, dass wir da großartig anders agiert haben, als wir sonst tun, aber auch, ich hatte auch nicht das Gefühl und die Teams und Spieler auch nicht, dass die jetzt nicht wussten, was wir da pfeifen. Also von daher würde ich sagen, wir nähern uns da an. Wir sind da im Austausch, wie gesagt, gerade Restraining Fouls, Halten, Haken, Stockschläge. Da sind wir schon, versuchen wir auf einem Level zu kommen. Und wir sind da gefühlt nicht weit, weit auseinander.
Was ist denn dein Level? Würdest du dich eher als strengen Schiedsrichter bezeichnen? Bist du einer, der sagt, ach, ich lass mal eher was laufen? Oder kommt das immer auf die jeweilige Spiel an?
Das kommt total aufs Spiel an. Das ist das, was ich vielleicht eingangs so ein bisschen sagte. Man weiß ja nicht unbedingt, was man bekommt. Also manchmal hat man Spiele, wo einfach extrem viele Strafen passieren, weil, ich sag mal, der Lernprozess der Teams nicht so stattfindet, wie man es sich vielleicht wünscht. Also ich sag mal, im Optimalfall wenn man ein Spiel auf dem Zettel vielleicht zusammenfassen wollen würde, wäre es für einen Schiedsrichter eigentlich so, dass wir im ersten Drittel sagen, okay, hier ist die Grenze, das wird heute gepfiffen und das ist erlaubt. Dann haben die Teams das verstanden, da passieren dann 1, 2, 3, 4 Strafen links wie rechts. Im zweiten Drittel wird es dann weniger und im letzten Drittel betteln die Teams so, dass sie wirklich wissen, okay, das darf ich mir jetzt nicht erlauben. Und quasi nur im äußersten Notfall, sprich Verhinderung einer Torschance, eine Strafe nehmen müssen. Aber dass es dann letztendlich eigentlich weniger wird mit Spielverlauf. Das ist so ein bisschen die Theorie. Das ist so ein bisschen, wie wir letztendlich arbeiten. Die Praxis zeigt natürlich andere Beispiele, klar. Und von daher wird es interessant zu sehen. Wie gesagt, unser Gedankenprozess ist da so, dass Special Teams bei diesem Turnier einen Extremfaktor haben werden. Das ist unsere Vermutung. Und dementsprechend rechnen wir auch damit, dass er strafend vermeidend agiert wird auf dem Eis. Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht sehen wir auch Spiele. Wir haben es bei den Four Nations gesehen, Kanada, USA, die sich 60 Minuten extrem physisch gespielt haben und wo es viele Strafen gab.
Das ist auch interessant, finde ich, dass du sagst, du muss den Spielern so ein bisschen auch die Linie so etwas beibringen im Laufe des Spiels. Habe ich das richtig verstanden? Weil das ist ja immer so auch die Kritik von den Spielern, dass sie sagen, ja, ist keine Linie drin. Oder die Trainer sagen dann, ja, wenn eine Linie erkennbar ist und die auf beiden Seiten halt erkennbar ist, dann sagen, glaube ich, die meisten Trainer auch, okay, dann ist das so in Ordnung. Ich sage immer natürlich als Schiedsrichter, wenn es unausgewogen ist, klar, da gibt es Kritik. Jeder fühlt sich mal benachteiligt. Aber interessant finde ich, dass du sagst, über den Verlauf eines Spiels muss ich den Leuten auch zeigen, okay, so pfeife ich oder so wird dieses Spiel gepfiffen. Ich meine, die kennen dich ja in der DL auch, wie du pfeifst. Aber dennoch ist es so, dass jedes Spiel anders ist. Ja, das ist so. Aber auch dann in dem Fall dieses Finden der Linie ist auch von Spiel zu Spiel anders?
Ja, ein Stück weit schon. Ja, würde ich schon sagen. Wie gesagt, es gibt halt Teams, die natürlich... Es kann natürlich taktischer Natur sein, dass eine Mannschaft weiß, okay, 5 gegen 5 werden wir hier wahrscheinlich eine geringe Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Die versuchen ja dann auch, den Spieler unter die Haut zu kommen, ziehen selber Strafen, ja, tun Spielern vielleicht auch manchmal weh. Und auf der anderen Seite wollen sie daraus natürlich Kapital schlagen, dass vielleicht ein Revanche-Foul kommt, dass man selber im Powerplay agieren kann. Das sind natürlich alles taktische Mittel, die angewandt werden in der Praxis. Und dadurch ändert sich natürlich auch letztendlich unsere Linie. Also klar, ich sag mal, eine Scoring-Chance, die verhindert wird durch einen Haken, durch ein Halten, die wird immer gepfiffen. Eine Dangerous Action, Check gegen den Kopf, ein Kniecheck, das wird immer gepfiffen. Diese Linie oder dieses Judgment, was wir haben, ist eher, was machen wir mit einem Halten in der neutralen Zone, wo die Mannschaft im Puckbesitz bleibt. So, möchten wir das pfeifen, möchten wir das eher nicht pfeifen? Und auch die Frage kann ich hier nicht grundsätzlich beantworten, sondern da muss man auch einfach das Spiel sehen. Ist das die 6. Aktion in der neutralen Zone und man hat den Spieler schon 3-mal ermahnt, hey Christoph, achte auf deine Hände, du musst deine Schlittschuhe schneller bewegen, du musst hinterherlaufen.
Ich bewege meine Schlittschuhe immer schnell.
Und er macht es nicht, kann halt vielleicht beim 2., 3., 4. Mal sein, dass man sagt, nee, jetzt setze ich ein Zeichen, jetzt nehme ich den Arm hoch, ja, und bestrafe dich jetzt mit einem Halten, um einfach zu zeigen, okay, es geht nicht, wir haben es versucht, proaktiv zu agieren, es hat keine Früchte getragen, das ist halt dieses Judgment und dann nimmt man es. So, und auf der anderen Seite, klar, Crunch-Time, es steht 2-2, es passiert vielleicht ein kleines Halten, der Spieler merkt sofort, lässt los, der Spieler kann weiterlaufen mit dem Puck, wahrscheinlich wird das eher nicht gepfiffen. Und das ist einfach mit diesem, was ich meine, man sagt oder versucht den Spielern zu zeigen, okay, das ist heute erlaubt, das ist heute nicht erlaubt und daran hangelt man sich und adaptiert natürlich mit zunehmendem Spielverlauf.
Das heißt, du achtest aber auch schon darauf, wie steht, wie wichtig ein Spiel ist. Weil es gibt ja Leute, die sagen, Regelbuch ist Regelbuch, ob 1. Minute am 6. Spieltag oder Verlängerung im 7. Finale. Aber du denkst dir schon, naja, also der Call hätte jetzt größeren Einfluss aufs Spiel, dann pfeife ich da mal ein bisschen anders. Kann man das so verstehen?
Ja, im Judgment-Bereich. Mhm. Standard-Fouls sind Standard-Fouls. Mhm. Ein Beinstellen, ein Haken, ein Check gegen den Kopf, ein Kniecheck, das ist das, was ich sagte. Das wird immer gepfiffen. Das wird 60 Minuten gepfiffen, das wird in der OT gepfiffen. Das sind Standarddinger und die pfeifen wir. Mhm. Ich rede halt über diese Sachen in der Ecke. Kurzes Halten. Man zuckt mal, er bleibt im Puckbesitz. Das sind halt Dinge, wo wir Judgment haben. Mhm. Und das ist halt von Schiedsrichter zu Schiedsrichter natürlich unterschiedlich, weil wir sind halt alles Individuen. Plus, wir schauen dann natürlich auch, okay, welchen Effekt kann dieser Call jetzt haben? Habe ich das vorher auch gesehen? Habe ich es vorher gepfiffen? Habe ich es vorher drin gelassen? Das ist einfach dieser Interpretationsspielraum, den wir haben und den legen wir für beide Mannschaften gleich aus, dass sich eben keine Mannschaft benachteiligt fühlt, sondern beide die faire, gleiche Chance haben, das Spiel gewinnen zu können.
Das finde ich super interessant, weil ich bin absoluter Gegner von let the boys decide the game, let the girls decide the game, not the ref. Ja, wenn faul ist, dann haben ja in dem Fall sich die Spielerinnen und Spieler dafür entschieden, dieses Foul zu nehmen oder die mussten es nehmen. Und da muss der Schiedsrichter halt eingreifen. Aber interessant ist ja trotzdem, dass ihr natürlich auch immer im Kopf habt, diese Wichtigkeit des Pfiffes wird natürlich je weniger Zeit und je knapper das Ergebnis immer größer, ne? Und logisch musst du das auch irgendwie im Kopf haben. Und das stelle ich mir super schwierig vor, dann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu entscheiden, okay, da muss der Pfiff jetzt kommen, da muss der Arm jetzt hoch. Und es ist ja im Eishockey dann einfach noch so, okay, der Arm ist dann oben, dann kannst du nicht mehr zurück, dann ist es passiert, ne? Und dann schießt er vielleicht eine Millisekunde später wieder was anderes in den Kopf. Also das gerade und dann bei so einem Turnier, wo es um so viel geht, wie jetzt bei diesen Olympischen Spielen, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
Ja, absolut, genau. Und auf der anderen Seite, natürlich wollen wir die Boys and Girls das Spiel entscheiden lassen. Wenn eine Mannschaft aber besser ist und gefoult wird und daran gehindert wird, ihre Skills zu zeigen und das Spiel vielleicht zu gewinnen, dann behandeln wir die auch nicht mehr fair. Also wenn man sich eine Strafe verdient, so und ein Powerplay verdient, was ein klares ist, nochmal, Haken in der Schusschance, man bekommt keinen Schuss weg, hat eine aussichtsreiche Torschance. So, und wenn da der Schiedsrichter sagt, nee, entscheide ich nicht, ja, dann bevorteilst du ja genau die Mannschaft, die das Foul begangen hat. Und dann hast du es ja auch nicht entschieden. Dann hast du es ja auch entschieden, nur in einer anderen Richtung. Ja, da hast du zwar den Arm nicht hochgenommen, aber hast für die andere Mannschaft genauso versagt wie für die Mannschaft, die das Foul daneben nicht bekommen hat.
Bist halt immer mehr im Fokus, wenn du pfeifst, als wenn du nicht pfeifst. Das ist halt auch so ein Problem oder so ein Thema, mit dem Schiedsrichter klarkommen müssen. Ne? Wenn du entscheidest und wenn du pfeifst, ist es immer mehr im Fokus, als wenn es den Pfiff nicht gegeben hat. Wenn es den Elfmeter nicht gibt, ist es nie so schlimm, als wenn es einen Elfmeter gibt. Ne? Es sei denn, es ist Kukureya-Handspiel im EM-Viertelfinale. Aber es ist wirklich die größte Ausnahme, sind die fast die einzige Ausnahme, die mir dazu einfällt. Wenn was passiert, wenn der Arm hochgeht, wenn dann gepfiffen wird, dann bist du halt im Fokus, weil dann hast du diese Entscheidung getroffen. Triffst natürlich, wenn du sie nicht pfeifst, triffst du die Entscheidung ganz genauso, nur dann hast du halt die Aktion nicht. Und die Aktion wird halt bewertet.
Hast du das eigentlich schon mal erlebt, dass du den Arm hochgenommen hast und in der Sekunde dachte, ach scheiße, hätte ich doch lieber unten gelassen?
Ja, absolut, absolut. Das passiert uns allen. Gerade am Anfang der Schiedsrichterlaufbahn muss man immer aufpassen. Wir sagen uns auch immer, und Fetzi hat es ja gerade auf den Punkt gebracht, wie viel eigentlich mental abläuft, wenn wir uns dazu entscheiden, den Arm zu heben. Was gab es vorher? Wo sind wir im Spiel? Wie steht's? Und so weiter. Das hat natürlich einen gewissen Einfluss auf uns. Und genau so, ja, das können, glaube ich, die erfahrenen Schiedsrichter besser als die jungen Schiedsrichter, weil sie einfach schon viel mehr Situationen gesehen haben. Die haben schon, wir reden immer von Bildern im Kopf, die vor dem geistigen Auge ablaufen. Und die erfahrenen Schiedsrichter waren einfach schon öfter in einer gleichen oder sehr ähnlichen Situation und haben quasi ein Portfolio an Vergleichen, die sie abspulen können. Und die hat der junge Schiedsrichter nicht. Die kann man sicherlich antrainieren über viele Videobeispiele, aber am Ende des Tages in der Situation zu stehen und es genauso abzurufen, das braucht einfach eine gewisse Zeit, eine gewisse Erfahrung. Und genau das passiert. Ich erinnere mich noch gut an den Delay. Der Puck lag in der Ecke, der Verteidiger ist als erster dran, dreht sich den Rücken zu, ist in einer schutzlosen Position. Der Vorchecker kommt mit 35 km/h angeflogen und man sieht, man ruft noch, dass er den Kontakt minimieren soll, macht er nicht. Es kommt zum Zusammenprall, man nimmt den Arm hoch und letztendlich hat er ihn gar nicht richtig erwischt. Aber es hat halt viel dafür gesprochen in der Situation, der fährt ihn jetzt in die Bande, da muss ich drauf reagieren und letztendlich ist es besser ausgegangen. Und deswegen sagen wir uns halt jetzt auf dem Niveau wirklich diese Ruhe zu haben, das Outcome abzuwarten, okay, möchte ich den Schritt gehen und den Arm hochheben oder eben nicht.
Eine andere Sache, die ja euch häufig, ja, man könnte fast sagen, vorgeworfen wird, ist dieses Thema Game Management. Also eine Mannschaft hat jetzt irgendwie schon 4 Strafen bekommen, die andere noch gar keine. Zuckt da der Arm dann bei der, die noch gar keine bekommen hat, mal ein bisschen eher, weil man denkt, ja, es ist ja eigentlich jetzt kein absolut unfaires Spiel von einer Seite und die Strafenverteilung ist halt sehr unausgewogen bislang.
Nein, letztendlich nicht. Auch da sind wir wieder bei dem Thema, wenn eine Mannschaft es sich verdient und die klar bessere Mannschaft ist und eben Strafen vermeidend spielt und die andere Mannschaft halt einfach Strafen zieht, weil sie unterlegen ist und schlechter ist. Nein, dann sagen wir nicht, okay, wir wollen es ja nicht gleich machen im Sinne von, ah, da haben wir 4 Strafen, jetzt wollen wir hier auch 4 Strafen. Das gibt die Realität nicht wieder. Wäre schön für uns, wenn es so ist, dass jedes Spiel gleich wäre und die Balance halten würde, aber das ist ja nicht die Realität.
Natürlich. Aber es gibt ja schon so diesen Klassiker, sag ich jetzt mal so, Game 7 Playoffs, da kriegt jede Mannschaft eine Strafe und dann ist okay.
Ja, so scheint es oft. Ne? Aber oft sind die Spiele, finde ich, dann aber auch so geführt, dass sehr strafenvermeidend gespielt wird. So, das sind halt, das meine ich mit, ja, natürlich kennen wir die ganzen Klischees auch, dass das Regelbuch wird immer dünner, je weiter die Playoffs vorgehen. Ja. Natürlich, das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich so, dass es etwas weniger wird. Aber nochmal, die Standard-Calls, die sich verdient werden, die sind für beide Mannschaften gleich. Und dann kann es auch zum Ungleichgewicht führen, dass eine Mannschaft 4 Strafen hat und die andere noch keinen. So. Und da ist es halt für uns dann wichtig, dass wenn die eine Strafe kommt, die suchen wir nicht. Da wollen wir auch keinen Judgment-Call haben, um zu sagen, okay, wir nehmen die Mannschaft jetzt, die kriegt jetzt auch ein Powerplay. Sondern wir wollen diesen Standard-Call, den dürfen wir dann natürlich nicht verpassen, wenn er uns geboten wird. Und das ist natürlich die hohe Kunst. Und das ist gelebte Praxis. Natürlich steigt der Druck. Dann kommt immer two teams. Wir haben noch kein Powerplay. Das wissen wir auch. Aber wir sind darauf bedacht, diesen einen Standard-Call, der dann kommt von der Mannschaft, die eben noch kein Powerplay hatte, den dürfen wir nicht verpassen. Da müssen wir da sein. Aber das Judgment wird für die Mannschaft, für die andere Mannschaft genauso ausgelegt, weil da sind wir wieder beim Thema Fairness.
Schauen wir wieder zurück auf das Turnier, das es ja jetzt dann bald geben wird. Du hast wahrscheinlich schon die Koffer gepackt oder geht es dann die nächsten Tage los. Wie wirst du es schaffen, dir dann auch relativ schnell bei Spielern wie Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Quinn Hughes und Co., also absoluten Superstars, da Respekt zu verschaffen? Die sehen dich das erste Mal, die sind zum ersten Mal dabei bei den Olympischen Spielen. Du bist ein Schiedsrichter, der aus Europa kommt. Wahrscheinlich haben NHL-Schiedsrichter da schon eine gewisse Ebene mit den Spielern auch etabliert. Die musst du erst etablieren und es muss halt auch wieder schnell gehen.
Ja, absolut. Wie gesagt, die letzte WM in Schweden hat, glaube ich, wirklich einen guten Vorgeschmack gegeben. Wie gesagt, Schweden-Kanada, da war halt Crosby, MacKinnon, Forsberg, Rasmus Anderson, da waren sehr, sehr viele NHL-Spieler, NHL-Captains schon mit dabei. Und letztendlich, genau wie bei uns, man kann sich vorbereiten. Wir haben die NHL-Jungs da. Das ist ein Grund, warum die NHL-Schiedsrichter dabei sind. So wie wir unsere Liga kennen, kennen die ihre Ligen. Sprich, auch wir haben eine Pre-Game-Vorbereitung. Wir sprechen über Spieler. Und da fragen wir ganz ehrlich, wie ist XY? Wie verhält sich der Spieler? Mit wem kann man gut sprechen? Wer ist vielleicht so ein bisschen der verlängerte Arm der Mannschaft? Gleiches gilt für Coaches, für Assistant-Coaches. Wir tauschen uns aus, um bestmöglich vorbereitet zu sein, dass man weiß, ah, okay, mit XY kann ich gut. Der hat ein offenes Ohr für die Schiedsrichter und Spieler Z will in Ruhe gelassen werden und Spieler Y lässt eh nie gutes Haar und Schiedsrichter versucht, in die Köpfe zu kommen. Also mit dem versuche ich vielleicht eher etwas weniger zu kommunizieren. Das machen wir in der Vorbereitung, das ist extrem wichtig. Deswegen, wenn unsere Ansetzungen bekannt sind und wir wissen, mit welchem Schiedsrichterteam wir agieren werden, dann verabreden wir uns eigentlich zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, um einfach viel Zeit miteinander verbringen zu können, um genau solche Themen zu besprechen. Neben natürlich ein großes Thema für uns ist immer Area of Focus. Im Vier-Mann-System, 2 Hauptschiedsrichter, klären wir einfach, wer wann wohin schaut, weil wir schauen ja nicht immer beide auf den Puck. Auch die Frage kommt ja oft auch, ja, warum hebt jetzt der hintere Schiedsrichter den Arm, der vordere hätte es doch sehen müssen. Oft ist es halt eben nicht so einfach, sondern wir haben klare Absprachen, wer wann in welcher Situation wohin schaut. Genau, und diese Zeit nutzen wir einfach bestmöglichst vor den Spielen, um uns da auszutauschen, um dann im Spiel ja die Charaktere zu kennen. Ja, und dann geht es natürlich über Leistung einfach. Ein guter Dienstleister sein für die Spieler, offen zu sein, letztendlich so zu agieren wie im DEL-Spiel auch, wie bei einem Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Und die Spieler haben eigentlich einen ganz guten Sinn dafür, wie die mit Schiedsrichtern agieren und merken ja auch, okay, ist er eher kommunikativ, ist er eher distanziert. Und dann funktioniert das eigentlich relativ schnell. Und in den meisten Fällen auch auf einem guten Niveau.
Das heißt, ihr habt aber auch schon so eure Spezies. Also ihr wisst genau, da kommt mit dem, weiß ich nicht, bin ich jetzt seit 10 Jahren am Eis, da kann man auch mal einen Witz bringen oder mal was Lockeres bringen. Oder ist, also ich meine, es gibt ja auch diese Videos, wenn ihr Mikros habt, dass ihr teilweise richtig krass beschimpft werdet, wo man denkt, in anderen Sportarten wäre das sofort irgendwie 3 Wochen Sperre und ihr lächelt das weg oder ihr pöbelt ja teilweise sogar zurück. Also da hat man schon so seine Spezies, die kennt man, oder man weiß zum Beispiel, ja, der fällt ein bisschen leicht oder der ist immer so an der Grenze bei seinen Checks und sowas. Also das spielt natürlich auch, glaube ich, in die Bewertung mit rein, oder?
Ja, absolut. Das ist so wie Trainer und Teams sich vorbereiten auf den Gegner, so bereiten wir uns auch auf 2 Teams vor, auf die Partien vor. Und das heißt nicht, dass wir Spieler vorverurteilen. Das ist auf keinen Fall der Fall. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, als Schiedsrichter möchte man auf dem Eis oder in Situationen so wenig überrascht werden, wie es geht. Weil wenn man überrascht wird, hat man immer diesen, ich vergleiche es immer ganz gerne, wenn man geblitzt wird auf der Straße, diesen Oh-Moment. Und den versucht man als Schiedsrichter auf dem Eis bestmöglichst zu vermeiden. Und ja, dann ist es halt so, dass je mehr man über Spieler weiß und Tendenzen, wie sie agieren, desto weniger wird man einfach überrascht. So, wenn dann eine Strafe passiert oder dieser Spieler in Erscheinung tritt, dann hat man das halt eben abgespeichert, ist nicht überrascht und kann halt adäquat reagieren. Also wir reagieren ja nicht immer mit dem Heben des Arms und mit dem Aussprechen einer Strafe, sondern da gehört viel mehr zu. Man kann den Spieler direkt persönlich ansprechen, man kann zum Captain gehen, man kann zum Trainer gehen. Da nutzen wir häufig die Power Breaks, die Commercial Breaks, um einfach Tendenzen, die wir wahrnehmen, den Teams mitzugeben, um entsprechend reagieren zu können. Weil nochmal, wir sind Dienstleister, wir sind nicht die Regelpolizisten und sagen, ha, jetzt haben wir dich erwischt, hast falsch geparkt, das kostet jetzt 50 Euro, sondern wir wollen ja das Spiel, we serve the game, wir wollen das Spiel ja begleiten und eigentlich, dass jeder Spieler ja seine Skills auch präsentieren kann. Und dementsprechend agieren wir halt auch, um gewisse Tendenzen einfach ja wahrzunehmen und zu kommunizieren. Wenn ein Spieler zum Beispiel öfter nah am Torraum steht, den nimmt man zur Seite und spricht ihn an. Bernd, du standst gerade 2-mal im Torraum, hör auf mich, ich sag dir, wenn du im Blue bist, get out, solche Dinge. Und das funktioniert über 60 Minuten lang, da sind wir im ständigen Austausch. Und gerade die besten Spieler der Welt, die nehmen das natürlich wahr und ziehen den Vorteil daraus und versuchen dann entsprechend zu adaptieren.
Da sind wir jetzt viel bei Kommunikation, ne? Also einerseits hast du natürlich die Regeln, ja, du musst das Spiel im Blick haben, du musst Schlittschuh fahren können, schnell, du musst schnell reagieren können, du musst Dinge sortieren, aber du musst auch kommunizieren mit Spielern, mit Trainern. Wann hast du gemerkt, wie wichtig das ist? Und man muss ja auch sagen, da bist du ja einer der Besten. Wie wichtig würdest du das wirklich auch einordnen, Kommunikation als Schiedsrichter?
Ja, extrem wichtig. Ich glaube, das hat viel mit der Persönlichkeit eines Schiedsrichters zu tun. Wir alle können uns natürlich verändern und anpassen. Und auch da kann man sich natürlich extrem weiterentwickeln und verbessern. Ich habe das von Stunde 1 an. Ich weiß nicht, wo das herkam. Meine ersten Spiele waren immer so, dass ich den Jungs, ich bin halt auch ein sehr kommunikativer Typ als Persönlichkeit, das ist Fakt. Und das habe ich mit aufs Eis getragen und habe dann eigentlich schnell gemerkt, gerade im Nachwuchs, wo Spieler ja einfach, junge Spieler, die spielen Eishockey, die haben von Regeln keine Ahnung, die spielen.
Die alten noch nicht.
Wenn der Schiedsrichter dann eine Strafe ausspricht, dann fühlen die sich ertappt und wissen gar nicht warum. Und das waren so Anlässe, wo ich den Jungs das einfach erklärt habe und ja einfach auch Mensch war und gesagt habe, hey, weiter geht's. Oder ja, das war ein Beinstellen, es war keine Absicht, aber guck mal, du nimmst dir eine Torschance, ne, der wäre alleine aufs Tor gelaufen, das muss sich jetzt entscheiden. Und da habe ich eigentlich früh gemerkt, durch die Kinder selber, wie die aufgetreten sind, durch Feedback von Eltern damals, dass das gut ankam. Und das konnte ich, ja, das habe ich schon immer gemacht. Und das konnte ich dann eigentlich auch gut transferieren in den Profibereich, weil ich gemerkt habe, ja, natürlich redet man da anders. Aber letztendlich ist die Kommunikation das, wo man ein Verhältnis mit den Spielern aufbaut, wo man viel Respekt kommt und wo man einfach eine Beziehung kreieren kann, um auch zu sagen, hey, ich habe es verpasst. So, ich habe es verpasst, ich habe es nicht gesehen, sorry, es tut mir leid. Ich glaube dir, dass du gefoult wurdest, wir haben es nicht gesehen, es ist passiert und das macht einen ja menschlich und das, ja, je nachdem, wie man das dann kommuniziert, hat das natürlich einen Effekt, einen positiven Effekt auf die Spieler, als wenn man gar nicht mit den Spielern redet, nur den Arm hochhebt bei einer Strafe und sagt, das hast du falsch gemacht und dann in die Situation kommt, okay, man hat was verpasst, dann ist es aus meiner Sicht natürlich schwer, ja, die Akzeptanz dafür zu bekommen, weil man redet nicht mit den Spielern und jetzt hat man seinen Job nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, einfach schwierig.
Wo du gerade Fehler ansprichst, also du wirst uns ja zustimmen, dass auch du Fehler machst, ne? Weil alle machen Fehler und auch du wirst mal einen Foul falsch gesehen haben oder gar nicht gesehen haben oder wie auch immer. Wie stehst du denn, oder sagen wir so, wie ist denn generell so die Fehlerkultur bei euch? Wie offen wird das angesprochen und wie stehst du denn eigentlich so zur Schiedsrichterkritik? Also ich meine jetzt erstmal nicht vom Publikum, da können wir gleich nicht drüber reden, und auch nicht von den Medien. Wie stehst du denn dazu, wenn halt ein Trainer oder ein Spieler nach dem Spiel sagt, oh, das war die schlechte Leistung, die ich hier gesehen habe, der hat total betrogen und sowas. Wie stehst dazu?
Also ich glaube generell erstmal zum Thema Kritik. Ich kann für mich persönlich sprechen und für viele meiner Kollegen. Also unsere Selbstkritik ist extremst hoch. Wir kommen in die Drittelkabine. Wir haben alle mittlerweile den USB-Stick. Wir kriegen den Magenta-Stream. Wir kommen in die Kabine, wir ziehen den Helm aus und haben sofort Situationen im Kopf, die wir uns anschauen wollen und überprüfen. Ob es eine Entscheidung war, die wir einfach nochmal sehen wollen, die wir getroffen haben, oder halt eine Situation, wo wir keine Strafe gegeben haben, wo wir uns nicht sicher waren. Das wird alles sofort überprüft, das wird im Team besprochen. Das machen wir selber in der Selbstreflexion. Plus, und wenn wir einen Schiedsrichter-Coach vor Ort haben, der kommt auch in den Drittelpausen zu uns und dann werden genau solche Dinge angesprochen. Also die Kritikfähigkeit die ist extrem hoch bei uns. Und nur so können wir uns verbessern. Weil im nächsten Drittel kommen ja auch die Teams und sprechen meistens genau diese Dinge an. Vielleicht ist es nicht immer der Coach, aber Spieler XY sagt ja auch mal, hey, schau mal, das gerade war doch ein Haken, warum pfeifst du es nicht? So, und auf solche Dinge reagieren wir einfach und schauen uns die Sachen an, um dann Feedback zu geben. Und da passiert es regelmäßig, dass wir sagen, hey, ich kann nicht verstehen, ja, wäre ein Haken gewesen, oder dass wir halt sagen, okay, nee, war ein Judgment, war mir nicht genug, ich weiß, was du meinst, wir haben auch ein Auge drauf, aber es war noch nicht genug für eine Strafe.
Fragen die denn dann danach, okay, den nächsten gibst du uns dann dafür als Ausgleich? Oder sowas?
Na klar, das kommt ganz gerne. Da ist unsere Antwort, aber da sind wir wieder bei Standard Calls und Judgment. Wir können halt nicht ausgleichen. Das ist halt das Gemeine im Schiedsrichterwesen. Selbst wenn wir ein klares, offensichtliches Foul verpasst haben, wir können, wenn keiner gesehen hat, dass wir komplett falsch waren, können wir es nicht zurücknehmen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir können es nicht ausgleichen. Wir können ja dann nicht die andere Mannschaft bestrafen dafür, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ja. Wir reden da immer vom Make-up-Call und die Spieler haben natürlich... Ja,
die große Kontentionsentscheidung.
Genau. Die Spieler wollen das natürlich dann auch und sagen, ja, aber du schuldest uns ein, so ja. Nach dem Motto. Aber so funktioniert das nicht. Das können wir einfach, das können wir nicht leisten. Und wir alle waren schon in der Situation, links passiert ein Beinstellen, das wird nicht gesehen, rechts passiert das gleiche Beinstellen und es wird gepfiffen. Das ist von unserer Philosophie, ist das dann leider die einzige Möglichkeit, die wir haben, weiterzuarbeiten. Wir sagen immer, two wrongs doesn't make a right. Und so arbeiten wir letztendlich. Und klar, das ist natürlich schwierig zu verstehen für die Spieler. Auf der anderen Seite, wir haben halt keine Möglichkeit, irgendwie das Thema auszugleichen.
Ja, jetzt aber kommen wir nochmal zur Kritik. Also es gibt ja letztens wieder in DL2, Thomas Popisch, erst an der Bande gepöbelt, dann auf der Pressekonferenz noch was gesagt. Gut, wir haben, also Fitzi nicht immer beide gesagt, und zwar, dass die drei Spiele schwerer zu viel, aber grundsätzlich gibt es ja schon die Geschichte, eigentlich soll nicht öffentlich über Schiedsrichter gesprochen werden, ihr dürft euch gar nicht äußern. Würdest du dir manchmal wünschen, nach dem Spiel dann selbst mal vor die Medien zu treten und sagen, hör mal, das und das habe ich gepfiffen, weil das und das? Oder findest du gut, dass du quasi nur während des Spiels in Erscheinung trittst und sonst gar keine Rolle spielst in der Öffentlichkeit?
Also ich finde, nach dem Spiel, wenn alle emotionsgeladen sind, habe ich bisher den Eindruck, dass da selten gute gute Entscheidung, gute Reflexion, gute Kritik geäußert wurde von beiden Seiten. Ich glaube einfach, dass emotionsgeladen, dass wenn viele Emotionen im Spiel sind, es einfach kontraproduktiv ist, sich in den Austausch zu begeben und über Situationen, die vor ein paar Sekunden, vor ein paar Minuten passiert sind, wirklich sachlich, objektiv klären zu können. Ich glaube, das funktioniert in den seltensten Fällen. Also von daher finde ich's gut, dass die Kritik, und das macht ja immer den, oder ich kenne ja die Einstellung auch oft, ja, die Schiedsrichter, die sind unantastbar, die dürfen nicht kritisiert werden. Das kann ich wirklich sagen, wir werden extremst kritisiert. Und die Kritik, die kommt auch bei uns an. Die Frage ist einfach, wer kritisiert und in welchem Rahmen. Und jeder Fehler, der gemacht wird, der wird angesprochen in der Selbstreflexion von uns selbst und von unseren Coaches und letztendlich auch von unseren Chefs in der Instanz Lars Brüggemann. Nach den Spielen stehen wir Rede und Antwort dem gegenüber am nächsten Tag, wenn man sich die Situation nochmal angeguckt hat, die Spiele sich nochmal angeguckt hat, nochmal drüber geschlafen hat, die Emotionen ein bisschen runter sind, führen wir lange ausführliche Telefonate und versuchen dann Lösungen zu finden, warum wir etwas nicht gesehen haben, warum wir etwas bestraft haben, was wir vielleicht hätten nicht bestrafen sollen. Wir tauschen Argumente wieder aus. Und das findet in einem großen Rahmen statt, der aber versucht, einfach die Emotionen rauszulassen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und so ist es ja mit Trainern genauso. Also auch wir, wenn wir einen Fehler gemacht haben und sehen den Coach nächste Mal wieder, fährt man mal rüber und sagt, Coach, sorry, war nicht die richtige Entscheidung. Und da sind wir in dem Austausch. Und deswegen bin ich einfach kein großer Freund davon, wenn man eher auf 180 ist, man hat die Situation vielleicht noch gar nicht im Video gesehen, man hat keine Vergleichsbeispiele, was ist in dem Spiel vorher passiert, sondern wenn man nur sich auf eine Situation emotionsgeladen gerade fokussiert, glaube ich, ist es objektiv und im Sinne von, wie kann ich das verbessern in Zukunft, ist es, glaube ich, kontraproduktiv.
Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema Kritik, da kommen wir jetzt mal zu Zuschauern. Es gibt ja so Spieler, die sagen, ich liebe es, auswärts ausgepfiffen zu werden. Das macht mich erst, das motiviert mich erst richtig. Ihr habt ja quasi nur Auswärtsspiele, wenn man so will. Wie ist das für euch so? Also merkst du zum Beispiel einen Unterschied, ob du in der, gut, passiert das heutzutage nicht mehr, aber du hast ja bestimmt auch schon mal Spiele in der Kölner Arena erlebt vor so 8000 an einem Dienstagabend oder sowas. Oder du bist im kochend heißen Seiler See, ne? Also, merkst du da einen Unterschied und hat das auch mal Einfluss auf das, was du feierst?
Klar nimmt man das wahr. Also das ist das Salz in der Suppe. Ich glaube, davon lebt unsere Sportart, von den Emotionen. Und ich glaube, da ist die DL wirklich extrem positiv zu nennen auf der ganzen Welt. Also wirklich auf der ganzen Welt, weil die Fankultur im deutschen Eishockey ist wirklich faszinierend und egal mit wem man spricht, die sind wirklich absolut davon positiv beeindruckt, welche Stimmung und Atmosphäre in den Arenen bei uns herrscht. Ich meine, wir sind nicht umsonst Zuschauermagnet in Europa, das darf man nicht vergessen. Und da sind alle von beeindruckt und es macht natürlich unheimlich Spaß, auch für uns Schiedsrichter. Ich erinnere mich gerne an die Corona-Saison zurück. Es war wunderschön und wunderbar, dass wir gespielt haben und unsere Sportart am Leben erhalten lassen konnten. Aber für die Stimmung in der leeren Halle, ich glaube, wir haben die Fans alle vermisst und das gilt für uns Schiedsrichter ganz genauso. Also wenn man Stille hat, war es etwas einfacher, vielleicht mal zu pfeifen. Ja, würde ich schon sagen, weil die Fans haben nichts unterstützt. Diese Emotionen sind einfach nicht so hochgekommen, wie es mit Zuschauern der Fall ist. Aber das ist natürlich auch das Besondere in unserer Sportart und auch diesem Druck einfach standzuhalten. Gehört zum Schiedsrichtersein dazu und ja, selektiert natürlich auch ein bisschen die Schiedsrichter von einem etwas weniger besseren Schiedsrichter zu einem Wes McCauley zum Beispiel. Und wie man dem Druck einfach standhält, das lernt man. Auch da spielt Erfahrung wieder eine unheimliche Rolle. Und das ist, also, wie gesagt, für mich und auch für viele meiner Schiedsrichterkollegen, das ist faszinierend und das Schönste am Eishockey, dass wir einfach diese Emotion der Fans da haben. Und ohne die möchten wir es tatsächlich, macht es nur halb so viel Spaß.
Wenn du jetzt Wes McCauley schon angesprochen hast, hast du tatsächlich Schiedsrichter-Vorbilder und schaust dir Schiedsrichter an und sagst, okay, so möchte ich auch leiten oder ich schaue mir von dem und dem was ab oder hab mir abgeschaut?
Ja, absolut. Also sportartübergreifend, wenn man selber Schiedsrichter ist, schaut man, ist auch manchmal etwas traurig, weil man schaut natürlich jede Sportart mittlerweile sehr objektiv. Gerade im Freundeskreis stößt das manchmal auch auf Kritik dann. Keine Ahnung, wenn wir den VfL Bochum mal zusammen anschauen und alles jubelt oder schimpft auf dem Schiedsrichter und ich sage dann, ja, sage ich, aber hat er ja gerade genauso entschieden auf der anderen Seite, warum beschwert ihr euch? Das wollen viele dann immer nicht hören, also das merke ich schon. Und ja, absolut. Also man schaut sich, keine Kopie so gut wie das Original, das steht auch fest, aber natürlich schaut man sich gewisse Dinge an und übernimmt, ja, versucht Dinge mal selber auszuprobieren, ob die einem stehen, ob die zu einem passen oder nicht. Und da gibt es auf jeden Fall Vorbilder, wo man dann sagt, okay, daran kann man sich orientieren. Das Announcement fand ich gut, die Zeichengebung fand ich gut, wie er mit den Coaches gesprochen hat, solche Sachen. Und die versucht man dann einfach selber. Und ja, klar, da orientiert man sich, wie gesagt, sportartübergreifend. Muss man ja gar nicht nur zum Eishockey gehen. Gibt es da sicherlich Vorbilder, an die man sich orientiert.
Aber du fängst jetzt nicht an, deine Announcements so ein bisschen showmäßig zu machen wie Herr McCauley, ne?
5 minutes for fighting!
Genau, ja, das meine ich halt. Ne? Also niemand ist so gut wie das Original. Jeder, der es jetzt nachmacht, macht es halt Wes McCauley nach. Er war halt der Erste. Er wird uns ja auch, oder er wird ja auch in Mailand dabei sein. Und das, wie gesagt, ich versuche da so meinen eigenen Weg zu gehen. Und klar gibt es immer wieder Dinge, die man sich abschaut und wo man sich dran orientiert. Und da findet man dann seinen eigenen Weg.
Wo du den Weg ansprichst, wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Ich meine, die meisten Leute wollen doch, wenn sie gerade Kinder sind, wollen die Tore schießen oder Tore verhindern, aber die wenigsten haben doch irgendwie Bock zu sagen, du gehst jetzt auf die Strafbank oder so. Ne? Also wie wird man Eishockey-Schiedsrichter? Ich gehe davon aus, dass du selber auch gespielt hast früher. Ne?
Ja, genau. Also das ist vielleicht auch so der größte Unterschied zwischen Nordamerika und bei uns in Europa, wenn ich damit vielleicht mal anfangen möchte. In Nordamerika ist es wirklich so, dass die Spielerinnen und Spieler mehr oder weniger gezwungen werden, selber an die Pfeife zu gehen im Junior-Hockey. Da gibt es verschiedene Mentorenprogramme. Da reden wir über 11-12-Jährige, die erste Erfahrung im Team Stripes sammeln müssen. Da hat halt Hockey Canada, Hockey USA die Hand drüber und sagt halt, okay, pro Team muss halt 1, 2, 3 Spieler müssen gestellt werden, die halt als Schiedsrichter fungieren. Also daher ist erstmal dieses Feindbild Schiedsrichter existiert da nicht, weil die meisten selber tatsächlich mal ran mussten und Spiele geleitet haben. Das ist so der größte Unterschied vielleicht zu Nordamerika, warum auch einfach das Verständnis, glaube ich, etwas anders ist. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe zu dem Zeitpunkt in Essen gespielt, bei den Moskitos, und ein Mannschaftskollege meinte, dass sein Cousin Gordon Schuckis Schiedsrichter ist im Landesverband Nordrhein-Westfalen, ob ich da nicht auch Lust zu hätte. Er wollte sich anmelden. Und ja, gesagt, getan. Das habe ich dann zu dem Zeitpunkt einfach mal gemacht. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich habe mit dem Dominik den Schiedsrichterschein zusammen gemacht und habe dann in meinem ersten Jahr Ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt in der Jugend- und Juniorenmannschaft gespielt. Plus damals gab es noch die 1B, also in drei Mannschaften. Mein Zeitplan, der war absolut gefüllt.
Also warst du 18, 19, 20 so?
Nee, 16 war ich.
16.
Genau, mit 16 ist auch das früheste Alter, wo wir einsteigen dürfen in Deutschland.
Ernsthaft, so spät? Okay.
Genau, und das haben wir dann gemacht und habe immer im ersten Jahr, ich weiß nicht, vielleicht 15 Spiele irgendwie gepfiffen. Das waren dann Kleinschüler-Spiele, Knabenturniere. Und mit zunehmender Saison, glaube ich, hatte man dann mal ein Bezirksligaspiel oder so. Da hat man halt seine ersten Gehversuche gemacht. Genau, das war in dem ersten Jahr der Fall. Und das habe ich dann im zweiten Jahr fortgesetzt. Und nach diesem Jahr kam dann der damalige Obmann auf uns zu und sagte, pass auf, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt relativ viele Schiedsrichter, die auch noch gespielt haben. Und er sagte dann, pass auf, wir können es einfach nicht leisten, dass ihr so wenig verfügbar seid. Es ist schwer, die Einteilung einfach gut zu planen. Und meinte dann, okay, ihr habt die Saison noch und sollt euch dann bitte entscheiden, ob ihr weiter spielt oder halt den Schiedsrichterweg weitergehen würdet. Ja, die Entscheidung stand schnell für mich fest. Natürlich höre ich mit der Schiedsrichterei auf und spiele weiter. Wer ist denn so bekloppt und wird Schiedsrichter? Und ich hatte ja dann eine Saison quasi Zeit und ja, heute bin ich vielen Leuten da dankbar, die mich dann wirklich aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, das war der damalige DL-Chef Holger Gersberger, damalige Obmann Uwe Strucken, Michaela Kiefer, alles ja Schiedsrichter aus Nordrhein-Westfalen, die wirklich auf Top-Niveau agiert hatten. Und die haben insbesondere meinen Vater, weil ich habe ja gerade gesagt, ich war 16 bzw. 17, sprich ich durfte noch nicht Auto fahren, mich auch zu diesen Spielen begleitet hat und hingefahren hat. Vielen Dank dafür nochmal. Und die haben wirklich meinen Vater dann ja mehr oder weniger belabert und versucht, mich in die Schiene zu drängen, zu sagen, ich solle doch aufhören und mir wirklich gut überlegen, ob ich nicht als Schiedsrichter weiter agieren möchte. Weil die relativ viel Talent erkannt hatten wohl zur damaligen Zeit. Und genau, dieser Gedanke, ja, der kam dann immer wieder. Und wir haben in der Familie auch drüber gesprochen, habe zu dem Zeitpunkt mein Abitur gemacht und wusste eigentlich, okay, die Profikarriere als Spieler, die werde ich nicht mal erreichen auf Top-Top-Niveau. Und dann habe ich eine rationale Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, dann schaue ich es mir an, versuche es ein Jahr. Zu dem Zeitpunkt wurde mir dann auch gesagt, ich dürfte zum DEB gehen, also den Landesverband quasi verlassen und dann DNL, Oberliga, Zweite Liga und auch DEL stand dann in Aussicht. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich 2008 im Alter von 18 dann zum Deutschen Eishockeybund, zum Lehrgang nach Füssen gefahren, habe dann da meine Lizenz erworben und dann ging es eigentlich relativ schnell. Da habe ich ein halbes Jahr Nachwuchs- und Oberligaspiele gepfiffen, habe dann zum Jahreswechsel meine Zweitliga-Lizenz bekommen und in dem Folgejahr darauf war ich dann Linienrichter in der DEL und mit dem Erreichen war auch jeder Gedanke, oh, ich will unbedingt Spieler bleiben, war dann auch verflogen, weil das einfach so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Man Eishockey gesehen hat, was man selber nie erreicht hätte. Und dann waren die Tränen, die man verloren hatte, weil man den Schläger an die Wand genagelt hat, relativ schnell getrocknet. Und ja, dann wuchs irgendwie der Gedanke, okay, da möchte ich jetzt maximalen Erfolg haben.
Aber es ging auch schon damals bei der Entscheidung darum, dass das auch ein Beruf sein könnte, mehr als ein Hobby, ja?
Na, zu dem Zeitpunkt nein, tatsächlich. Muss ich ehrlich gestehen, das war so ein zweites Standbein, gutes Taschengeld erstmal verdienen, mein Studium damit finanzieren. Das war eigentlich so der Kerngedanke, den ich zum damaligen Zeitpunkt hatte. Und eigentlich mit jedem, von Saison zu Saison und mit dem, was mir dann zugetraut wurde und ich, denke ich, dann auch ganz ordentlich bestanden habe, die Tests, wuchs dann irgendwie dieser Gedanke, okay, das könnte vielleicht langfristig sogar was werden. Und so final, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte vielleicht Profi-Schiedsrichter werden, war dann eigentlich die Zeit in Sotschi tatsächlich, beziehungsweise dann Die WM war ja darauf in Minsk in Weißrussland. Da habe ich dann viel mit den damaligen Profi-Schiedsrichtern, mit Daniel Pichacek und mit Lars Brüggemann, ja Zeit verbracht, weil ich bei denen auf der Linie war quasi. Und die beide waren ja Profis. Und da ist man dann einfach in den Austausch gegangen und hat gemerkt, okay, das könnte ich mir auch vorstellen. Das Gute war zu dem Zeitpunkt, jetzt sind wir wieder beim Landesverband Nordrhein-Westfalen und bei meinen Supportern, die ich hatte, die haben mir halt mit 18 Jahren Hauptschiedsrichter-Trikot gegeben. Sprich, ich konnte früh zweigleisig fahren. Ich war halt auf Top-Niveau Linienrichter und habe aber immer wieder im Landesverband als Hauptschiedsrichter schon agiert, sodass dieser Wechsel dann eigentlich für mich auch kein riesengroßer Schritt war, sondern ich mehr oder klar, natürlich in unterklassigen Ligen, aber ich wusste zumindest, wo ich zu stehen habe, was ich zu machen habe, die Schiedsrichterzeichen und so weiter. Das war halt alles bekannt. Und dann habe ich nach Sochi, bin ich ja dann gewechselt vom Linienrichter zum Hauptschiedsrichter und dann ging es ja auch relativ schnell. Und dann kam tatsächlich, nachdem ich dann mein Studium fertig hatte, stand ich dann vor der Wahl, was ich mache. Und dann habe ich, wie gesagt, den Profivertrag angeboten bekommen.
Wie trainierst du eigentlich? Also ich weiß, dass ihr euch warm macht, natürlich wie die Spieler auch draußen, richtig dann in Sportklamotten, bevor es überhaupt losgeht. Also dieses Warm-up, das wir auch kennen von Spielern, die da Two-Touch spielen oder so draußen, das macht ihr ja genauso mit. Wie ist das bei dir zwischen den Spielen? Also da gibt es ja einmal natürlich, du musst körperlich natürlich fit sein, aber auch so regeltechnisch musst du fit sein. Aber gibt es bei dir dann auch so gewisse Einheiten, wo du sagst, okay, jetzt schaue ich mir mal kritische Calls nochmal an oder heute ist mal Thema Goalie Interference oder heute ist mal Thema Bandencheck. Ja, wie sieht so eine Woche zwischen den Spielen dann aus?
Ja, genau so eigentlich. Also nach jedem Spiel, also jedes Spiel analysiere ich für mich selber. Ich schaue nicht jedes Spiel immer noch mal ganz, da bin ich auch ehrlich, da läuft dann auch ein bisschen die Zeit weg. Aber wir haben mittlerweile durch das Game Center in Neuss die Möglichkeit, wir haben jedes Tor, wir haben jede Strafe, wir haben jeden Video-Review, haben wir geklippt als Situation, da haben wir Zugriff drauf. Sprich, ich kann mir von jedem Spieltag in allen Spielen immer die Situation anschauen und raussuchen. Und genau das mache ich auch. Mein Montagmorgen sieht eigentlich immer so aus, dass ich zwischen 3 und 5 Stunden am Laptop sitze und wirklich die Szenen mir anschaue, Notizen mache und dann einfach, wenn Fragen sind, die Kollegen anrufe, zur Situation befrage, okay, was ist da vorgefallen, warum habt ihr so entschieden, wie war die Resonanz, hattet ihr einen Coach darüber, hat Lars mit euch darüber gesprochen, also da sind wir einfach im ständigen Austausch. Dann ist es natürlich so, dass ich Rede und Antwort stehen muss bei gewissen Entscheidungen. Das fällt mal kürzer, mal länger aus. Es gibt Spiele, die laufen gut, da gibt es nicht viel zu sagen. Dann ist das Feedback relativ kurz. Dann gibt es Spiele, wo vielleicht einige Szenen vorgefallen sind. Da geht man dann natürlich länger. Das findet halt immer im Abgleich. Videobeispiel. Was sagt das Regelbuch, was sagt das Situation Handbook, auch das ist relativ interessant, ist auch frei verfügbar für den Eishockey-Fan, der da mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchte, also dieses IHF Situation Handbook, da stehen einfach explizite Situationen drin und die Entscheidung, was wie halt zu entscheiden ist, relativ interessant. Wer da Interesse hat, kann sich das mal anschauen, genau das durchstöbern wir dann. Und dann ist quasi der theoretische Teil abgeschlossen. Und dann geht es eigentlich Dienstag, Mittwochs bei mir um die Ecke ins Gym. Da wird halt, je nach Phase der Saison, werden halt unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Ich habe, wie gesagt, Sportwissenschaft studiert. Von daher ist mein Know-how da relativ gut, dass ich mir meinen eigenen Trainingsplan gestalten kann. Genau, und dann geht es Donnerstag meistens schon wieder ins Auto, entweder mit dem vorgezogenen Freitagsspiel Donnerstag, wo man auf dem Eis ist, oder halt dann für Freitag geht es dann ins Auto. Wir reisen rechtzeitig an, sind in Stadionnähe im Hotel dass wir uns da optimal vorbereiten können. Die Zeit nutzen wir eigentlich immer, weil ja alle unterwegs sind und im Auto sitzen. Da telefonieren wir häufig und fragen einfach, okay, was ist in dem letzten Spiel passiert? Gab es besondere Situationen, die man ja schon am Video gesehen hat? Aber auch da ist es einfach nochmal gut. Wie war die Stimmung? Kam irgendwas von den Mannschaften? Sind Spieler in Erscheinung getreten? Waren Spieler unhappy? Kam irgendwas von den sportlichen Leitern? All das sind Informationen, die wir dann auch im Zuge der Nachbereitung bekommen, über einen Lars zum Beispiel, der dann sagt, okay, pass auf, der sportliche Leiter XY hat zu der und der Situation eine Frage, warum wurde das Tor zurückgenommen oder so. Also da sind wir wieder beim Thema Kritik. Die Kritik kommt bei uns an und wir stehen Rede und Antwort, aber eben halt nicht in der Öffentlichkeit, sondern bei uns nicht im Schiedsrichterkreis, sondern im Clubkreise letztendlich. Und dann geht es halt Freitag, Sonntags an die Spiele. Wie gesagt, wir fahren halt relativ viel Auto, logischerweise, weil die Einteilung einfach von Berlin nach Straubing über Bremerhaven in Mannheim man landen kann. Die nutzen wir dann die Zeit und so hangeln wir uns dann eigentlich von Woche zu Woche. Die Champions League durchmischt das natürlich immer noch ein bisschen, wenn man dann mal wieder irgendwo hinfliegen muss. Aber so sieht letztendlich unser Alltag dann aus.
Jetzt bist du ja einer der Profischiedsrichter und das war ja vor 10, 15 Jahren auch noch anders. Da waren das ja noch Amateure, die dann teilweise noch am selben Tag gearbeitet haben und dann dahin hetzen mussten. Entsprechend ist natürlich auch das Niveau gestiegen, weil jetzt gar kein großer Vorwurf an die vorherige Schiedsrichtergeneration. Es ging wahrscheinlich gar nicht sehr viel besser. Also klar, besser geht's immer, aber die Voraussetzung war noch nicht einfach. Du bist jetzt Profi, viele andere sind Profis. Würdest du sagen, oder anders gefragt, wie siehst du aktuell das Schiedsrichterniveau im deutschen Eishockey? Ist das auf dem Level, wo ihr alle sagt, ey, damit können wir gut arbeiten? Oder sagt ihr, ja, wir müssen schon noch ein paar Schritte gehen, langfristig?
Ich glaube, man muss sich immer verbessern. Und es wäre jetzt falsch zu sagen, da wo wir jetzt sind, das ist das Optimum, was man erreichen kann. Luft nach oben besteht immer. Und erstmal schön, dass du so siehst, dass das Niveau besser geworden ist. Das empfinde ich auch so. Durch die Professionalisierung, die wir einfach haben. Und wir suchen, oder die DEL und der DEB, wir suchen händeringend Nachwuchsschiedsrichter. Genau. Die halt auch diesen Weg einfach gehen und bestreiten wollen, weil das Anforderungsprofil, was ich gerade beschrieben habe, einfach extrem mehr wurde, gestiegen ist. Und um das leisten zu können, braucht man in naher Zukunft professionelle Schiedsrichter, die sich wirklich 24/7 auf nichts anderes konzentrieren.
Und vor allem, die auch seit der Kindheit Schittschuh laufen, ne? Also genau, ist ja auch so. Genau. Du kannst ja nicht mit 25 sagen, ach, ich werde mal Eishockey-Schiedsrichter, ne?
Korrekt, genau. Wir brauchen eigentlich, das Beste ist eigentlich DNL-Spieler, die es nicht geschafft haben, dass die wirklich, die unter professionellen Strukturen im Nachwuchs-Eishockey gearbeitet haben, dass die Jungs und Mädels eigentlich sagen, okay, ich versuche das im Schiedsrichterwesen, weil die sind top ausgebildet, schlittschuhläuferisch, die haben Hockey-IQ, weil die wirklich um die Meisterschaften im U20-Bereich gespielt haben, mit Playoffs und so weiter. Die haben dieses Verständnis und das sind eigentlich die Kandidaten, die wir suchen, um langfristig halt Schiedsrichter zu generieren, weil das ist ja das nächste Thema. Wir haben gerade von der Erfahrung viel gesprochen. Die brauchen Schiedsrichter und Erfahrung ist halt eine Sache, die man halt nicht lernen kann. Ja. Man muss halt Fehler machen, man muss Schritt für Schritt gehen. Und natürlich, je jünger ein Schiedsrichter ist, desto eine längere Karriere hat er sehr wahrscheinlich vor sich. Und wäre schön, wenn wir kurzfristig, mittelfristig, langfristig dazu hinkämen, nur noch professionelle Schiedsrichter zu haben. Warum sind die NHL-Schiedsrichter so gut? Die haben seit x Jahren, sind sowohl die Linienrichter als auch die Hauptschiedsrichter, machen nichts anderes. Ich meine, die Jungs, die jetzt nach Mailand kommen, 1.500, 2.000 NHL-Spiele aufwärts, im hohen Alter von über 50. Und die Jungs sind wirklich top, weil die seit 25, 30 Jahren nichts anderes machen. Und das wäre schön, wenn wir da auch hinkämen. Und auch da nochmal die Werbung. Wer da Lust und Interesse hat, Es macht wirklich Spaß. Man kann da reinschnuppern. Mittlerweile gibt es auch viele Wege, als Quereinsteiger schnell gefördert zu werden. Wir haben ein Trainee-Programm, was stattfindet. Also ja, da ist wirklich, wir suchen händeringend, ganz Europa sucht eigentlich händeringend. Also da sind wir in Deutschland nicht alleine. Wenn man mal in die Schweiz schaut, die ja wirklich eine Top-Top-Liga haben von dem Skillset her, die haben extreme Schiedsrichter-Nachwuchssorgen. Die arbeiten mit sehr vielen Imports, die kriegen die Stellen einfach nicht besetzt, weil der Markt einfach ja nicht sehr groß ist.
Ja, wenn du die Schweiz ansprichst, es gibt ja auch deutsche Schiedsrichter, die da mal hingewechselt sind. Und Lars Brüggemann hat mir mal erklärt, man muss sich das bei den Schiedsrichtern eigentlich genauso vorstellen wie bei den Spielern. Es gibt einen richtigen Transfermarkt. Es gibt Verträge mit den Ligen und dann wechseln die auch mal rüber und sowas. Was ist denn dein letztes Ziel so? Weil ich meine, du bist in der DEL quasi die Nummer eins. Du fährst zur Weltmeisterschaft, du hast World Juniors gepfiffen, du fährst jetzt zu Olympia zum dritten Mal. Viel höher geht's ja eigentlich nicht als das, was du jetzt gemacht hast. Du könntest aber natürlich auch nochmal ins Ausland wechseln, sei es in die Schweiz, nach Schweden, vielleicht sogar nach Nordamerika, weiß ich nicht. Ist sowas für dich auch nochmal ein Ding? Oder denkst du, ach, ich habe jetzt knapp 600 DL-Spieler, glaube ich, ne? Ich mache jetzt einfach die 1000 voll und dann lasse ich es mir in Bochum ganz gut gehen.
Ja, natürlich haben wir die Frage familienintern auch.
Also, wäre ja auch eine finanzielle Sache wahrscheinlich, ne? Da würde es ja wahrscheinlich noch mehr Geld geben, ne?
Natürlich, genau. Ja, natürlich haben wir das mal erläutert und ja, das stand mal zur Diskussion, wo ich halt nicht gezweifelt hätte, war mal der Versuch, nach Nordamerika zu kommen, was leider letztendlich nicht funktioniert hat. Dafür hätte ich hier alles aufgegeben, sage ich mal. Aber aktuell, ja, sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf, beziehungsweise, ja, ist es so ein Stück weit auch wie bei den Spielern, Vereinstreue und ich habe dem Deutschen Eishockeybund, insbesondere meinem Arbeitgeber, der Penny DL, viel zu verdanken. Und da jetzt den Rücken zu kehren, weil man vielleicht ein paar Euro mehr verdient, ist eigentlich nicht mein Anspruch. Und ich möchte eigentlich den Weg langfristig gehen. Und ja, da sind wir eigentlich im ganz guten Austausch. Und es gilt ja irgendwann auch eine Karriere nach der Karriere sich aufzubauen, weil irgendwann werde ich nicht mehr auf dem Eis stehen können. Und ja, da möchte ich dann eigentlich der DEL treu bleiben und da dann vielleicht für kommende Schiedsrichtergeneration auch, ja, in welcher Funktion dann auch immer zur Verfügung stehen, um die Schiedsrichterausbildung und Professionalisierung weiter voranzutreiben.
André, für Kanada und die USA wäre Gold erfolgreiches Olympia. Für Schweden, Finnland, Tschechien eine Medaille. Für Deutschland 1-2 K.O.-Spiele zu gewinnen, vielleicht auch mehr. Wann ist Olympia 2026 für dich erfolgreich verlaufen?
Wenn ich ab Sekunde 0 den Puck einmal eingeworfen habe, tatsächlich. Ja, ich glaube, das bringt so ein bisschen ja, die Vergangenheit mit, die Erfahrung mit. Ich möchte es einfach genießen. Es ist ganz besonders und ein Olympiafinale habe ich jetzt logischerweise noch nicht erreicht, aber das ein oder andere Medaillenspiel durfte ich ja schon mal leiten. Oder auch das Champions Hockey League Finale jetzt mittlerweile dreimal. Es ist so, es hängt von so vielen Faktoren ab, ob man ein Entscheidungsspiel leiten darf oder nicht. Von daher fahre ich dieses Mal wirklich nach Italien, um viel aufzusaugen, um mir viel abzuschauen, wie gesagt, von besagten NHL-Schiedsrichtern, einfach da in den Austausch zu gehen und das Turnier zu genießen. Und das heißt gar nicht, dass ich mich geschlagen gebe in der Leistung und sage, na, wenn ich ein Spiel pfeife, dann reicht das. Das wächst aber einfach mit dem Turnierlauf. Wie sind die Spiele gelaufen? Und dann hat man eigentlich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, okay, geht dieses Jahr was oder nicht? Und daran mache ich es eigentlich am Ende des Tages fest, wie ehrgeizig ich auf ja, Entscheidungsspiele bin oder eben nicht. Weil es kann ja auch vorkommen, man merkt, okay, man hat einen riesen Bock gebaut, dann weiß man, okay, ich habe es einfach dieses Mal nicht verdient, weil die Jungs einfach besser waren. Und nebenbei gibt es natürlich dann auch ja, gewisse politische Entscheidungen, die auch getroffen werden. Und die kennt man und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch da bin ich wieder bei dem Thema. Ich nenne einfach mal zwei Namen, Chris Rooney und Wes McCauley. Das sind halt zwei Top-NHL-Schiedsrichter mit, ich weiß nicht, wie viel Stanley Cup Finals. Da wäre es vermessen zu sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall Gold pfeifen. Also von daher kann ich das ganz gut realistisch einschätzen. Und ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, mit der deutschen Nationalmannschaft, irgendwie ein K.O.-Spiel, vielleicht zwei K.O.-Spiele, da ordne ich mich irgendwo auch ein. Und im Optimalfall darf ich das Goldmedal-Spiel gar nicht pfeifen, weil Deutschland auf dem Eis steht. Das wäre doch für uns alle eigentlich das Best-Case-Szenario.
André, dann wünschen wir dir eine gute Zeit in Mailand, gute Anreise. Viel Spaß dann auch bei den Spielen, weil ich glaube, den kann man auch als Schiedsrichter haben, auch die Atmosphäre zu genießen.
Ja, ist, da mit Tom Wilson und Matthew Tkachuk, viel Spaß mit denen.
Ja, als Schiedsrichter muss ich nicht da, das müssen die Linienrichter machen, dass sie sich da stimmt, irgendwie da dazwischen stimmt, werfen. Ja, wie sagt man Schiedsrichter, gut Pfiff oder ich weiß es nicht, so in die Richtung.
Das passt schon, ja, vielen Dank euch.
Ja. Danke für deine Zeit vor allen Dingen.
Und euch, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dieses Projekt supportet und sagt es gern weiter, dass es bei uns unter anderem solche Interviews wie das mit André Schrader gibt.